Pentaradio, die monatliche Radiosendung des Chaos Computer Club Dresden. Heute zum Anhören, Abhören, Mitschneiden und Abspeichern. Hendrix gewidmet, und zwar genau bis jetzt, dem Hacker auf der Gitarre, deswegen die zwei Lieder. Und haben aber heute ein anderes Thema, und zwar Vorratsdatenspeicherung. Das ist zurzeit ein bisschen Mainstream, also darüber reden ja alle. Wir haben uns einen Gast eingeladen vom AK Vorratsdatenspeicherung und werden nach unserem Newsblog dann da ein bisschen in der Tiefe drauf eingehen. Deswegen seid nicht traurig, wenn ihr jetzt innerhalb der News die Sachen zur Vorratsdatenspeicherung vermissen solltet. Tja, womit fangen wir am besten an? Wir haben immer so einen Telefonblog gehabt. Da gab es auch wieder einige News im letzten Monat. Das vielleicht bedeutendste: Google hat mit Android so eine offene Plattform vorgestellt, die irgendwie so ein bisschen Windows Mobile Konkurrenz machen soll. Also es ist ein Linux drunter und dann obendrauf kann man Applikationen in Java programmieren.
Ich bin schon eher der Meinung, dass das auf dem iPhone Konkurrenz macht, weil extrem die Oberfläche kopiert wird, muss ich sagen.
Ja, das war
Also
auch mein erster Eindruck.
dieser Gadget-Style wird extrem kopiert. Mit dem Hin- und Hergeschalt und so.
Naja, aber was gerade
Interessiert,
so.
also dass das Android sehr viel Vorteile hat, weil es halt so auf vielen Plattformen laufen soll und so eine Sache und nur auf Handys mit Touch-Display und so ein Quatsch.
Ja, ist die Frage, ob sich da andere Leute irgendwie was anderes, super Innovatives einfallen lassen. Aber mal die Oberfläche weggenommen. Ich meine, sonst ist es, glaube ich, nicht unbedingt die Konkurrenz. Also man kann drauf programmieren.
Das kann man auf dem iPhone nicht.
Eben,
Das kann
darauf
man
wird es
auf dem
angelegt. Also,
iPhone nicht. Ich glaube, solche Sachen würden schneller auffallen, dass das Telefon an irgendwelche Server meldet, für welche Stockticker man sich da interessiert. Das war ja auch so ein Ding, wo Leuten aufgefallen ist, dass die Aktienkurse, für die sie sich da interessiert haben, irgendwie noch woanders mit hingemeldet wurden. Das ist ja wohl so auf dem iPhone gewesen. Naja, und ich denke, Google hat da eigentlich schon eine gute Sache gemacht.
Ja, die haben halt nur eine Plattform gelegt, hatte irgendwie der Sprecher von Google Deutschland irgendwie gesagt. Also ist jetzt nicht darauf angelegt, dass das Ding schon komplett funktionsfähig ist. Die hoffen halt auf die Programmierer, die jetzt anfangen zu basteln. Also die wollten nur einen Grundstein legen.
Ja,
Einen einheitlichen Grundstein.
und da sehe ich es ja eigentlich eher in Konkurrenz zu OpenMoCo, wobei Google wahrscheinlich ein bisschen mehr Marktmacht hat. Das haben sie ja auch mit der breiten Allianz da, mit irgendwie ganz, ganz vielen Firmen, die es alle zumindest gesagt haben, dass sie das toll finden, rausgebracht. Dann denke ich, wird es eine Konkurrenz werden für Windows Mobile, die ja, ne, in einem ähnlichen Markt agieren. Und ich denke, Nokia wird sich auch langsam überlegen, ob sie ihre, wie heißt das, Memo-Plattform.
Achso, ja, aber das ist aber nicht für Telefone gedacht.
Ja, aber ob sie die vielleicht auch ein bisschen dann in die Richtung ziehen werden und dann eben doch anfangen, Telefon damit rauszubringen. Wenn sich denn Googles Hoffnung, dass es eine breite Programmiererschar gibt, die auf die Plattform aufspringen, bewahrheiten sollte.
Ja, dazu sollte man noch sagen, dass das Ganze alles auf Java basiert. Also man wird dann schon zur Sprache gezwungen. Und da sind so richtig offene Plattformen wie Memo und OpenMoCo schon coole, weil man mehr Freiheit hat.
Ja, zu OpenMoCo gibt es eine traurige und eine erfreuliche News. Die traurige ist, LaForge wird ausgestiegen. Ich meine, in seinem Blog konnte man ja schon immer lesen, dass er nicht ganz so begeistert war, wie so die Sachen ringsrum liefen. Von dem Projekt als solches war er schon begeistert. Jetzt hat er angekündigt, dass er da raus ist. Was schade ist, auf der anderen Seite hat der Hauptentwickler von Enlightenment, also dem Window Manager, der ja so als Running Gag ist, dass die,
Rasterman.
genau, Rasterman, das ist so ein bisschen der Running Gag, dass die neue Version jetzt demnächst rauskommt. Rasterman hat das Ganze aber jetzt angekündigt und hat gesagt, er hat in der letzten Zeit wenig Zeit gehabt, Open Source zu programmieren, und bei OpenMoCo ist das jetzt wieder anders. Also er will wohl in diesem Jahr noch E17 rausbringen. Mal gucken. Und der ist jetzt aber bei dem Projekt mit drauf, mit dabei, und ich denke, dass seine EFL-Libraries wirklich eine gute Grundlage bieten könnten für ein schickes und schlankes, für eine schicke und schlanke Telefonsoftware. Naja, mal abwarten. Ja, Telefone, gab es sonst noch irgendwas?
Na, noch einen zu Google. Das sind ja eh die Guten, ne? Wir waren, der Astro und ich, wir waren in diesem Monat bei einem Workshop hier an der Universität. Es ging um...
um Karriere bei Google.
Um Karriere bei Google. Und da haben wir halt auch mal gefragt, ja, wie das so ist, wenn man sich dann da bewirbt. Lesen die denn einfach so die Mails? Ja, wenn ich mich da bewerbe, machen die mein Profil automatisch. Und die kompetenten Google-Angestellten meinten so, nein, das geht auf keinen Fall. Das sind doch die Maschinen, da kommt auf keinen Fall jemand dran. Also jeder, der irgendwie Angst hatte, dass Google irgendwie profilen könnte, sowas machen die nicht, das können die nämlich gar nicht. Das ist die offizielle Ansage jetzt. Genau, weil die...
Das ist nicht schlecht für eine Firma, die eigentlich über Werbung und damit über Nutzerprofile eine ganze Menge Geld verdient hat und noch
die verdient. Die haben bestimmt selbst heilende Server.
Genau. So wie Cisco. Genau. Ja.
Nein, da gibt es noch einen zu Google. Die sind ja auch eh immer die Guten. Und deswegen müssen die der Polizei auch helfen. So getan jetzt in Indien vor kurzem auch. Da hat jemand wohl böse Sachen gemacht über Orkut, irgendwelche Bilder reingestellt. Das ist dieses Social-Netzwerk von Google.
Ein hat er wirklich böse Sachen gemacht oder war der nur Dissident?
Ja. Er war Dissident.
Ja, irgendwie, der war, letzten Endes ist da auf jeden Fall einer aufgrund von Google und dem ISP und der Herausgabe der Daten ist der verknackt worden für ein paar Tage und irgendwie ist rausgekommen, der hat gar nichts gemacht.
Also, ja, die haben einfach den falschen.
Die haben einfach den falschen
rausgekommen. Ja, der indische ISP hat die IP-Adresse verwechselt,
genau,
die sie von Google bekommen haben.
Kann ja mal passieren. Kann ja mal passieren.
Nein, nicht in Deutschland. Das war in Indien, ja.
Ja. Ja. Google, 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 Schwenk. Google ist mal wieder verklagt worden wegen Patenten, wegen Softwarepatenten. Und das Lustige daran ist, dass da nicht irgendwie der Patenteigner, das ist eine Uni irgendwo in den USA, drauf gekommen ist, sondern dass dem Patenteigner eine Anwaltskanzlei Bescheid gesagt hat, du, aber da verwenden ihr doch bestimmt irgendwie euer Superpatent. Und das Patent beinhaltet, glaube ich, dass ich eine Datenbankabfrage mache und dann von mehreren Servern eine Antwort bekomme. Also so stückchenweise, was man zur Lastverteilung benutzt. Muss ich sagen, ist echt die Erfinderhöhe gegeben. Es gibt aber noch mehr Patente. 23 Unternehmen zugleich sind verklagt worden. Darunter Apple, Microsoft und eigentlich so gut wie alles Große. Und was die Böses gemacht haben, die haben Verfahren zur automatischen Erkennung und Ergänzung von Texten während der Eingabe, also das, was man so vom Handy kennt und so, solche Sachen haben die programmiert und in ihre Produkte eingebaut. Und der Link zwischen beiden Klagen ist, dass irgendwie dieselbe Patentrollkanzlei dahinter steht, die auch ziemlich bekannt sind für solche Sachen. Ja, der letzte, der mir zu Google einfällt, aber das ist vielleicht auch nicht, gar nicht so interessant. YouTube gibt es auch jetzt auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wer das gebraucht hat.
Ja, das ist schon irgendwie hier Standard war in Deutschland. Auch die Amerikaner so blöd sind.
Ja, aber prima.
Dass es das jetzt gibt, ja.
Ich hatte es tierisch vermisst.
Nein, ich habe auch noch einen zu YouTube. Da hat doch jetzt die NATO sich entschieden, dass die ganzen Videos über die Taliban auch gerne zu YouTube hochladen würden. Da sind in der letzten Zeit sind die Geheimhaltungsstufen auch irgendwie herabgesetzt worden. Und jetzt wird halt hauptsächlich oder ziemlich viel Videoausrüstung darunter geschickt, dass viele Videos einfach über die Taliban auf YouTube kommen. Ja? Und Dänemark hat da auch schon gut investiert.
Ja, ich habe doch noch einen zu Google und zwar, die fangen jetzt auch in Australien an mit diesem Street View. Das war irgendwie an mir komplett vorbeigegangen, fand ich aber lustig. Und zwar haben die da selber und haben auch noch eine Firma beauftragt, die sind durch die Straßen gefahren und haben einfach geknipst da 360 Grad, was das Zeug hält. Und das kann man sich dann hinterher angucken und da haben dann, klar, ne, da gibt es ja irgendwie Leute, die haben den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich solche Bilder anzugucken. Und die haben dann da irgendwie so Typen gefunden, die in Pornoladen reingehen, einer, der irgendwie ans Straßenschild pinkelt und so. Ja, also schöne neue Welt, das hat wirklich...
Also ab sofort immer umdrehen, ja, bevor ich da in den Laden reingehe.
Fun, genau. Oder mit der Papiertüte auf dem Kopf. Ja, okay. Wobei das ja sehr, sehr konspirativ ist.
Ja. Naja, was heißt nichts zu tun den ganzen Tag? Also ich habe da auch mal vielleicht eine Viertelstunde drauf geguckt auf das Street View und habe da auch Gesichter erkannt von Leuten, die über die Straße gehen.
Ja, aber hast du jetzt irgendwie nach Pornoläden gesucht?
Nein.
Ja. Ich meine, es gab ja auch mal so Wettbewerbe bei Google Earth, wo man irgendwie Militäranlagen finden musste oder so. Und
ja, oder Flugzeuge im Wasser.
Oder Top 10 Naked People. Also das okay, war das Erste, stimmt, was ich meinem Vater auf Google Earth gezeigt habe.
Da gibt es sogar eine Seite dazu, die nennt sich Google Sightseeing.
Ja. Okay. Ja, und zu Patentklagen oder generell Klagen. Wir hatten ja letztens berichtet, dass die Busybox-Entwickler irgendwie einen Vergleich gemacht hatten mit irgendwie so einer Firma und es dazu nicht zur ersten US-In-Court-Ausprobiersache der GPL kam. Mittlerweile haben die, glaube ich, 2 oder 3 weitere Firmen verklagt, die auch in irgendwelchen kleinen Routern oder WLAN-Access Points Busybox verwenden und die Software nicht freigeben. Und da habe ich halt auch gelesen, von Asus gibt es ja jetzt so einen neuen kleinen PC, also hier so ein Laptop.
Den EEE-PC?
Genau, also den I wahrscheinlich auf Englisch. Lustiges
echt
Teilchen.
Und Schweine teuer.
Na, 300 Euro ist nett.
Ja, es steckt aber nur
nicht
alte Standard-Hardware drin.
32 MB, Gigabyte Flash oder was war drin? Oder 4 Gigabyte? 4 Gigabyte war es gewesen.
4 Gig sozusagen Solid State. Grafikchip ist okay, das ist so ein Intel 915. Und okay, der Prozessor ist nicht so die Welt, aber
die Display-Auflösung ist auch sehr gering.
Ja, da muss man erwarten. Also
gar nicht so groß wie
den gibt es jetzt nur mit 7 Zoll. Und
Das mal ab hier, man will ja keine Killerspiele darauf spielen, oder etwa?
Also ich würde schon gerne Killerspiele unterwegs spielen.
Ja, aber ich meine, er hat immerhin OpenGL und so, also muss man vielleicht noch irgendwie eine Generation abwarten. Das Gehäuse gibt ja auch her, dass da ein 10 Zoll Display reinpasst. Was ich aber eigentlich erzählen wollte, die geben wohl auch nicht alle Software frei, die darauf ist. Also irgendwie gibt es ja jetzt schon die ersten Leute, die das Ding untersuchen, ob es denn wirklich zu allem, was da drauf installiert ist, die Quellen gibt.
Die grafische Oberfläche von dem Standardbetriebssystem darauf ist auch schrecklicherweise Windows XP nachempfunden.
Ja, das sieht echt grausam aus. Weil, ne, hatten wir ja gerade Oberflächen und so und Telefone und da gibt es ja nur unter Unix generell wirklich viele innovative Window-Manager und dann Windows XP solche Knuppelbutton
ja,
da oben dran zu knoten.
Ist ja ganz klar.
Naja.
Was ich vielleicht nochmal sagen würde, war ganz frische Story heute auf Golem. Und zwar prescht BMW wieder mal vor und stellt jetzt sämtliche Bordelektronik seiner neuen Fahrzeuge auf IP um. Fand ich mal ganz abgefahren. Da stand doch so drin, dass heute schon so fast jedes Auto so mindestens 120 MB Programme mitschleppt. Und mit so 40 Sensoren ist ja vollkommen normal, die man so im Auto hat. Und um das leichter zu warten in der Werkstatt, stellen die jetzt alles auf IP um. Also viel Spaß die nächste Zeit. Da ja letztes Jahr so Industrieroboter und so auf WLAN umgestellt wurden, jetzt fängt es mit Autos an.
Ja, schick.
Ja, schick.
Hacken und vorbeifahren.
Genau.
Car to Car ist nicht mehr weit.
Zu Autos habe ich einen. In Hessen haben sie wohl jetzt die 1-millionste Marke von gescannten Autokennzeichen geschafft, die Polizei dort.
Das ist jetzt aber nicht so viel, wenn man überlegt, wie viele Autos über die Straßen fahren.
Ja, ne, wahrscheinlich wird da demnächst wieder investiert in neue Mautbrücken.
Na, die Hessen, die sind ja eh weit, ne? Die machen das ja auch mit der Gesichtserkennung, also im Bahnhof. Das waren ja auch in Mainz, Hessen.
Genau. Wobei sie dort herausgefunden hatten, das bringt jetzt nicht ganz so viel.
Nee, das stimmt.
Da. Ja, dazu passt das, wer war das hier, dieser Wiefelsblitz oder so? Ja, nee, Moment, da werde ich auch nichts durcheinander bringen. Auf
die
jeden Fall.
Hessen haben den Koch an der Regierung. Da hat mal jemand gesagt, das ist der hessische Hitler.
Irgendwer.
Stammt nicht von mir.
Nee, aber die Speicherfrist für Videodaten von Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen, die soll jetzt erweitert worden sein oder wird erweitert irgendwie von 48 Stunden auf, na jedenfalls ganz viel mehr, waren es 2 Wochen oder so. So viel zu mit der Videoüberwachung bringt jetzt nicht ganz so viel, aber wir speichern es trotzdem.
Na, die Videoüberwachung hier in Dresden von den Verkehrsbetrieben, die rufen ja zurzeit aktiv auf, man soll sich da mal melden. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, dem das auch irgendwie auf den Sack geht, dass die ganzen S-Bahnen hier überwacht werden und man beim Knutschen mit der Freundin auf jeden Fall immer noch ein drittes Paar Augen auf eingerichtet hat. Also
der Fahrer sieht das immer, ja?
Nein, ich weiß nicht. Nee, der Fahrer sieht während der Fahrt eigentlich nichts. Also der.
Ja, aber an der Haltestelle.
Ja, an der Haltestelle würde er das Knutschen angucken können. Naja, und die Videos werden halt auch gespeichert und dann irgendwie bei Gedarf ist die offizielle Antwort herausgegeben an die Polizei, die, wenn die das anmeldet, und sonst noch, glaube ich, 24 Stunden gelöscht. Auf jeden Fall rufen sie aktiv auf, man soll sich dort melden bei denen,
service@dvbag.de.
Genau, service@dvbag.de. Und genau, man soll sagen, wie schlecht man das findet.
Ich habe schon eine Mail geschrieben.
Na, ich auch.
Ich fahre nicht Bahn.
Er kann es ja trotzdem schreiben, was er
warum du nicht Bahn fährst,
das genau, ist nämlich warum du nicht Bahn fährst, kannst du den ja schon mal schreiben.
Vielleicht ist das ja auch mal ein Grund, Bahn zu fahren.
Genau. Ja.
Ich habe noch einen ohne Autos. Da war doch jetzt hier in der Lüneburger Heide auch ein Ehepaar, was da irgendwie nachts von der, das hat die Flitterwochen in der Lüneburger Heide verbracht und wurde nachts halt von der Polizei auch besucht, ne, hochgenommen sozusagen. Und warum? Sie waren ohne Auto da, ja. Und da war es vermutlich echt die, gleich mal, konspirative oder wie man es auch immer betiteln will, Auffälligkeit, dass sie einfach ohne Auto da waren. Und dass
man ist ja auch tierisch verdächtig. Ja, meine, also wer ohne Auto unterwegs ist, der...
Vor allen Dingen sind sie auch spät abends erst angekommen, ne? Das ist ja...
Das ist wirklich hochkonspirativ. Ja.
Genau, und der also das fand ich auch noch irgendwie bemerkenswert. Der Bräutigam oder der Ehegatte hatte wohl etwas dunklere Hautfarbe und dann meinte der Polizist, als er dann die seine Kommission da angerufen hat, so ob denn die Leute gesucht werden irgendwo, ja, er spricht ganz gut Deutsch, der muss schon ein paar Jahre hier sein, ja, irgendwie schon etwas länger. Er
lernt das schon länger.
Genau, ja, und dann auf die Frage später, ja, wo kommen sie denn überhaupt her, wo sind sie denn geboren, dann sagt er halt Deutschland, ne, war auch sehr lustig irgendwie.
Ja, vielleicht noch eine schöne Story. Es war Facebook. Das ist ja so ein riesen Social Network in den USA. In Deutschland ist das natürlich nicht ganz so berühmt. Hat jetzt ja vor kurzem eingeführt ihr neue Werbe. Wie nennt das? Keine Ahnung. Wie ist das? Ich habe den Namen vergessen. Also das neue Werbesystem, wo man halt direkt jetzt über Freunde.
Beacon.
Bla, Beacon, genau. Wunderbar. Also Zielsuch, bla. Und zwar. Facebook ist ja deshalb so berühmt geworden in den USA, weil man dort so viele Web 2.0 Applikationen, alles in dem hat hier so Mashup, Scheißdreck da. Also, dass ich da bei Amazon kaufen kann, weiß der Geier. Und das, alles, was ich quasi mache, mache ich nur noch über Facebook. Also so geht es halt zurzeit ab bei den Jugendlichen in den USA. Und damit verdient er halt tierisch Kohle. Oder hat das zumindest vor, weil er ja quasi weiß, was die Kids den ganzen Tag machen und kann das halt bewerben. Und dagegen gehen die jetzt gerade tierisch auf die Bahn halt.
Ja, ich lese hier gerade, dass Facebook also mit vielen Online-Shops kooperiert.
Ja, die haben, genau.
Ja. Ja, wie funktioniert
das denn? Ein Jugendlicher zum Beispiel hat das jetzt angemängelt, dass er halt schon vorwusste, was ihm seine Freundin jetzt zu Weihnachten schenkt, weil er quasi also beworben wurde.
Da sollte man vielleicht auch nochmal vorher erklären.
Das und das gekauft.
Genau. Sollte man vielleicht auch nochmal vorher erklären, wie das funktioniert. Und zwar, ich kaufe irgendwas bei irgendeinem Online-Händler über Facebook. Und dann kriegen meine ganzen Freunde angezeigt, hier, der und der, also dein Freund, hat einfach das und das bei dem und dem Laden gekauft, willst du das nicht auch? Ne, damit halt
also, was Ziel, man ja von Amazon schon kennt.
Ne, zielgruppengerechte Bewerbung.
Viral Marketing.
Ne, und dadurch konnten halt irgendwie ganzen Leute sehen, bei welchen Sexshop ich eingekauft habe. Das war mir auch ein bisschen unangenehm.
Zum Thema virales Marketing, da gibt's...
Moment, das ist ein ganz interessantes Thema. Google Mail blendet ja auch Werbung ein. Und was denkt man sich zum Beispiel, wenn man jetzt an eine bestimmte Person mailen will und man bekommt Werbung für Porno oder Schnaps eingeblendet?
Tja, vielleicht eine weibliche E-Mail. Ich denke nur Gutes. Nee, aber zum Stichwort virales Marketing. Könnt ihr mal suchen auf YouTube, Star Wars und virales Marketing. Ich glaube auch irgendwie Schwaben muss noch mit drin vorkommen.
Ah ja, das ist nicht das Video. Ist auf alle Fälle ein heißes Thema, weil ich hatte dazu mal ein Beispiel gelesen. Man muss sich halt bloß mal vorstellen, ich kaufe mir jetzt aus Interesse irgendwie ein Buch über AIDS oder so und alle meine Freunde sehen das, dass ich das gekauft habe. Also das ist doch schon eine extreme Rufschädigung. Frag mich, will ich das? Ja, an Facebook wie sowieso, da hat er da Verstand dann irgendwann auf. Mark Zuckerberg hat da jetzt irgendwie 250 Millionen für 1,6% des Unternehmens bekommen von Microsoft, wisst ihr ja alle, oder?
Wer ist das?
Das ist der Gründer, der ist 23 Jahre alt, also ein Jahr älter.
Ach, von
Facebook. So. Ja, genau. Der hat das halt gebastelt. Also 250 Millionen. Muss ich mal überlegen, für 1,6% des Unternehmens, da hört die Logik auf.
Ja, aber das ist uns so egal. Wir machen einmal gleich wieder mal eine kurze Pause mit Musik. Einen will ich vorher aber gern noch durchpeitschen. Lutz Diewel ist bekannt geworden als der Staatssekretär unter Schilly damals, der damals die Online-Durchsuchung, um die es ja heute viel Wirbel gibt, einfach mal so unterschrieben hat, so eine Dienstanweisung, das machen wir jetzt. Und da muss man sich ja dann fragen, wenn jemand so gegen das Gesetz verstößt, wie es das Bundesverfassungsgericht feststellt, dann müsste ja eigentlich hinterher das mal aufgearbeitet werden. Also müsste ja der Mann dann befragt werden und also wenn man jetzt selber irgendwie Sachen macht, die gegen das Gesetz sind, dann gibt es ja mitunter auch Strafen, aber so weit will ich gar nicht gehen, aber irgendwie würde man ja trotzdem erwarten, dass sowas mal öffentlich ausgewertet wird. Und was hat der Herr Diewel gesagt? Na, er wäre jetzt ja in einem anderen Ministerium und so und da wäre er jetzt nicht mehr so richtig dafür zuständig und da sollen sie ihn doch bitte in Ruhe lassen damit. Und der Hammer ist, der ist wirklich damit durchgekommen. Also die letzte Aussage zu dem ganzen Thema war dann, naja, das ist jetzt ein bisschen leidliches Kapitel hier in so einem Bundestag, aber wollen wir es mal dabei bewenden lassen. Und das finde ich echt hammerhart, so zu sehen. Na gut, bis gleich.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Ja, willkommen zurück zu Panda Radio, heute zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Wir sind noch beim Newsblog und wir haben ja im letzten Monat angefangen, den Hack des Monats Preis zu verteilen. Da wir es hier nicht erwähnt haben, wisst ihr es vielleicht doch noch nicht. Und zwar haben wir uns überlegt, für den letzten Monat den Preis zu vergeben an zwei Italiener, die jetzt schon ein bisschen älter sind. Und zwar aus Turin kommen die, nennen sich, das sind italienische Namen, da bin ich nicht so toll drin, Achille und Giovanni Battista Giudica Cotilga.
Wie viele Namen sind das?
Also waren jetzt zwei Leute. Aber wenn ihr mal googeln wollt...
Das ist der Vorname von einem.
Genau. Googelt mal nach... Sputnik und Turin und Abhören vielleicht auf Arte kam da so ein Bericht und da war ich echt begeistert. Die haben also zu Zeiten von Sputnik 1, also der erste Satellit, der war jetzt irgendwie 50 Jahre oder so, oder vor 50 Jahren gestartet. Und das sind zwei Amateurfunker. Und die haben sich gedacht, na, wenn das Ding da oben so rumpiepst, können wir mal zuhören. Und haben da halt selbst angefangen, Antennen zu bauen und eben zuzuhören. Und haben dann halt Sputnik 1 aufgenommen und da waren sie so begeistert, dass sie sich gesagt haben, na, gucken wir doch mal weiter. Und die haben eben wirklich dann alles aufgenommen. Also die haben dort Sachen vorgespielt, die so jetzt nicht unbedingt im Fernsehen kamen. Also ein Beispiel, irgendwie so eine russische Kosmonautin, die wahrscheinlich da gerade in ihren letzten Lebenszügen war. Und eins der Sachen, die sie dann eben auch unbedingt hören wollten, war so die ersten Versuche der Amis, da oben rumzufliegen. Und da hatten sie das Problem, dass sie nicht wussten, auf welchen Frequenzen die senden. Und deswegen, Hack des Monats, was sie dann gemacht hatten, die hatten ein Bild von der Landekapsel von John Glenn und daneben die Antenne. Und wenn man die Antenne sieht und weiß, wie lang die ist, kann man darüber die Wellenlänge bestimmen. Also
Lambda halbe.
Oder Viertel, aber ich glaube, die haben Lambda halbe gesendet. Und weiß dann, auf welcher Frequenz die senden und kann halt dann mithören. Ne? Also Verschlüsselung und so ein Zeug gab es ja damals alles noch nicht. So, und die hatten jetzt aber nur so ein Bild und da ist ja nun nicht unbedingt ein Lineal drauf und haben kein Größenverhältnis und der Vater von ihnen war irgendwie Gerichtsmediziner und er hat ihnen dann gesagt, dass der Jochbeinabstand vom menschlichen Gesicht irgendwie so ziemlich konstant ist und darüber haben sie dann die Antenne vermessen und die Frequenz und konnten dann halt mithören und das finde ich echt schon, ist echt eine geniale Sache. Ja, wie gesagt, guck mal, Arte, Sputnik, Turin, finde da bestimmt noch mehr dazu.
Ja, kurz zwischendrin, wir haben auch wieder einen Chat zur Sendung. Die Anleitung dazu findet ihr, wenn ihr unter www.c3d2.de und auf Silk klickt. Und natürlich könnt ihr auch anrufen. Und
das ist die 317-9227.
Mit Dresdner Vorwahl, ja.
317-9227.
Genau. Und dann gibt es noch den Livestream, auf den sollen wir immer hinweisen.
Unter www.coloradio.org.
Ja.
Achso, wer ist denn heute, warte, du sagtest ja letzter Monat, wer ist denn diesen Monat mit dem Hack des Monats auf Platz 1, Frank?
Da haben wir gewählt. Bill Busby wird es wahrscheinlich ausgesprochen. Das ist ein Typ, der war bei Transmeta gewesen, kennt vielleicht der eine oder andere, das war so eine CPU-Firma, die mit Codemorphing und so sich da viele tolle Sachen überlegt hatten, waren dann aber kommerziell doch nicht ganz so erfolgreich. Die Firma, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile echt, glaube ich, ist so eine Patentverwertungsfirma oder so. Also da gibt es noch Überreste, wird wahrscheinlich ähnlich wie Sco irgendwann mal sagen, Unix gehört uns.
Ja genau, die hatten ja Linus Torvalds mal eingestellt.
Genau, vielleicht, naja, nee, also nichts gegen Transmeta, bestimmt alles ganz toll und jedenfalls, und der Typ war dort gewesen, mittlerweile ist er, glaube ich, bei HP, darum soll es aber gar nicht gehen. Was er gemacht hat, ist, er hat aus TTL-Schaltkreisen, ich glaube 22 oder so, ich habe das jetzt nicht genau hier, einen Mikroprozessor verdrahtet, die Bilder dazu sind echt cool, also sind wirklich mit richtigen Drähten hin und her. Das Ding hat 4,09 Megahertz. Da wäre ich persönlich wirklich neidisch, weil mein erster Rechner hatte nur 3,5. ja, und das, was er jetzt gemacht hat, er hat Minix darauf portiert. Und das finde ich schon echt eine coole Sache.
Ja, finde ich auch gut.
Dann zum Thema.
Zum Thema News.
Na, es gibt auch ein paar News, die sind auf jeden Fall auch verknüpfbar mit dem aktuellen Thema. Wird vermutlich jeder mitbekommen haben, dass in England da jetzt so ein paar CDs abhanden gekommen sind, die mehr oder weniger sensible Daten der britischen Bürger hatten. Irgendwie 25 Millionen Menschen sind da betroffen.
Bankdaten, Versicherungsnummern und Adressen.
Genau, die sind jetzt quasi komplett nackig. Also jedenfalls vor demjenigen, der die CDs gefunden hat. Die CDs waren auch verschlüsselt und also zumindest die ersten beiden, die abhanden gekommen sind und das Passwort für die Verschlüsselung, die war halt aber im gleichen Umschlag wie die CDs. Aber
insgesamt immerhin schon mal verschlüsselt.
Ja. Ja, also immerhin schon verschlüsselt, genau. Und insgesamt sind wohl jetzt mittlerweile 10 CDs abhanden gekommen mit all irgendwie mehr oder weniger kritischen Daten. Ja.
Und die sind aber, die wären noch auf dem Gelände, wären halt irgendwie bloß...
Also hier steht gerade, sie wurden per Post losgeschickt und seither nie mehr gesehen.
Ja, die kommen bestimmt noch an, dann zu Weihnachten
oder so. Auch, die werden noch irgendwann mal wieder auftauchen.
Kann hier auch passieren, wenn die jetzt immer mehr Daten so speichern, ne? Um die Verknüpfung jetzt zu schaffen.
Ja, na, interessant war ich dabei noch, die hätten gar nicht alle Daten wirklich verschicken müssen. Haben sie aber gemacht, weil das Löschen von bestimmten Datensätzen zu viel Aufwand bedeutet hätte, damit Kosten. Und deswegen haben sie einfach alles geschickt. Naja, und nur ist es futsch.
Ja, aber weiß doch jeder, dass so ein Löschprogramm klar ein Hacker-Tool ist. Ja. Aber in England ist es ja noch nicht verboten.
Na, da ist ja auch, die planen ja noch, also die machen ja noch viel mehr mit den Daten als bei uns. So, das ist ja quasi für uns, unsere Staatsmänner scheinbar ein Vorbild. Und die haben ja auch Datenbanken wohl geplant für alle Schulkinder beziehungsweise alle Kinder, ob die zur Schule gehen oder nicht, mit irgendwelchen, welche Ärzte die behandelt haben, welche Schullaufbahn die hinter sich haben und da haben sie jetzt aufgrund dieser verschwundenen CDs gesagt, ja, mit diesen Daten, da darf das auf keinen Fall mit passieren und da werden wir auf jeden Fall viel größer aufpassen. Die Leute, die mit diesen Daten umgehen, die haben eine wesentlich bessere Clearance und dadurch kann das natürlich dann niemals passieren, dass die Daten abhanden kommen. Allerdings sagen sie auch im gleichen Atemzug, ja, aber die Daten von prominenten Kindern und von irgendwie geschändeten oder Kindern, oder die unter häuslicher Gewalt leiden mussten, die kommen nicht in die Datenbank. Ne? Warum? Das darf sich jetzt selber jeder selber denken. Ne?
In England denkt man ja übrigens auch drüber nach, RFID-Chips in die Kleidung von Schulkindern einzunähen, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Hat man das letzte Mal schon
erwähnt. Also man denkt nicht drüber nach, sondern es gibt so eine Beispielschule und der Direktor, der hat jetzt auch nicht unbedingt das Bewusstsein dafür, warum das nicht immer eine gute Idee ist. Und es gibt da schon so Applikationen, dass die Lehrer dann an ihrem Laptop sitzen können und können gucken, wo denn da ihre Schäfchen gerade rumlaufen in der Schule.
Ja, ersetzt das Klassenbuch. Dann muss man nur noch die Jacke seinem Mitschüler mitgeben und kann Schule schwänzen.
Genau, eigentlich eine coole Sache.
Ja, und das ist natürlich kein Problem für die Privatsphäre, ne?
Nee.
Nein.
Wird ja immer argumentiert.
Da gewöhnt man auch super die Kinder schon dran. Wem jetzt nicht so richtig klar ist, warum das nicht gut ist, wenn so Daten immer wegkommen, in USA irgendwo, ich habe jetzt leider den Bundesstaat nicht hier, da sind eben auch so Gesundheitsdaten weggekommen. Ach nee, Moment, es war Kanada. Und in den Daten war halt drin Resultate von HIV-Tests und solche Sachen. Achso, und der Witz dabei war, das war auf einem Regierungscomputer gespeichert, den hat irgend so ein Consultant mit nach Hause genommen, hat den dort ans Internet gesteckt. Und hat dann hinterher eine E-Mail bekommen, also das Amt, dass sie da einen Rechner gefunden hätten, wo solche Daten drauf sind. Das ist schon echt hammerhart. Also da sieht man auch, mit welchem Bewusstsein dann halt mit solchen Daten umgegangen wird.
Ja, das war bestimmt so, dass wieder irgend so ein File-Sharing-Client das per Default geshared hat.
Ja, man weiß nicht, was
oder der hatte keine Personal Firewall.
Genau, er hatte keine Personal Firewall auf seinem Windows-Laptop, das hilft ja auch gut. Nee, aber zu England zurück. Gordon Brown hat jetzt angeordnet, dass jetzt unangekündigte Security-Checks gemacht werden in seinen Behörden, um halt demnächst sowas zu verhindern. Na, mal gucken, ob das wohl was wird. Zu Kindern noch eine lustige Sache. Spickmich.de war heute in Nachrichten, da wurde ein Urteil bestätigt, dass so eine komische Webseite da weiterhin einen Dienst betreiben darf, wo Leute ihre Lehrer bewerten dürfen. Also sie dürfen denen da Zensuren geben.
Und Schüler.
Schüler. Ja, Schüler dürfen ihre Lehrer bewerten. Achso, nee, stimmt, für Unis und so war das nicht. Das war halt nur für Schulen.
Genau. Das gibt es schon länger, das heißt Mein Prof. Für Unis.
Okay, vor meiner Zeit war das leider. Was ich dort interessant finde, dass eben viele Lehrer irgendwie nicht richtig damit klarkommen, dass diesmal nicht sie Zensuren geben, sondern die Schüler über sie. Deswegen wurde auch geklagt. Wichtig dabei zu verstehen ist eben, dass es wichtig ist für so eine Plattform, dass man dort anonym seine Stimme abgeben kann, weil es sonst eben ein bisschen zu einer Machtverschiebung kommt. Also wenn ein Schüler dann in die Klasse kommt und der Lehrer weiß jetzt, der hat da nicht gut für mich bestimmt und dem Lehrer ist nicht richtig bewusst, warum es ihm eigentlich helfen sollte, wenn er da eine 5 kriegt in so einem Rating, dann, ja, dann muss man, dann versteht man eben, wofür Anonymität wichtig ist. Andere Leute, die wissen eben auch genau, wofür Anonymität wichtig ist, das Bundeskriminalamt. Da ist jetzt rausgekommen, dass sie schon seit Jahren IP-Adressen von ihren Website-Besuchern speichern und wenn da einer zu viel auf irgendwie so eine Ermittlungsseite klickt, dann wird er zumindest überprüft.
Ja, und Anonymität ist auch wichtig. Hat doch jetzt hier die gute Frau Tsipras gesagt, ne? Neue.
Unsere Justizministerin.
Genau, die beste.
Die, das ist ja die, die unser Thema heute bestimmt hat, weil die hat ja, also zu ihr gehört das ja mit der Vorratsdatenspeicherung.
Genau. Ja. Und die hat doch jetzt auf ihrem Justizministeriums-Ticker eine neue Pressemitteilung, in einer neuen Pressemitteilung aufgerufen zu mehr Bewusstsein bezüglich des Datenschutzes. Ja. Was ein bisschen komisch ist, also auf 2005 datiert, aber kam jetzt erst neulich veröffentlicht und steht auch links das Datum 2007.
Ja, hat die nicht auch für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt?
Na, die hat ja nicht nur dafür gestimmt, die hat doch da auch richtig Druck gemacht, dass das durchgepeitscht wird.
Also die Einzigen, die nicht gestimmt haben, war FDP und Grüne.
Ich hatte es mal Nein, es gab auch bei der SPD ein paar Abweichle. Ja.
Aber machen wir dann vielleicht noch kurz. Ich habe zum Briten noch was. Und zwar haben die ja so ein Gesetz verabschiedet, dass man dort jetzt die Herausgabe oder dass der Staat die Herausgabe von Verschlüsselungskeys erzwingen darf. Und zum ersten, wo sie da hingegangen sind, war natürlich der Überterrorist, eine Tierschutzaktivistin. Und die hat aber gesagt, Verschlüsselung, hä, was ist denn das? Also die wusste nicht, dass da irgendwas verschlüsselt ist auf ihrem Rechner. Bin ja mal gespannt, was dabei dann so rauskommt.
Thema.
Ja, Thema Patente und Dateiformate. Fand ich ganz interessant. Da ging halt die Nachricht rum, dass die GNOME Foundation irgendwie an diesem Gremium gern mitarbeiten will, was an der ISO-Standardisierung von diesem Microsoft Office-Standard, OpenXML, wie das da heißt, arbeitet. Fand ich erst nicht so toll. Dann habe ich aber so einen Beitrag gelesen von dem Gnumeric-Entwickler, also ist sowas wie die Windows-Leute unter Excel wahrscheinlich verstehen oder die anderen unter OpenOffice Calc für GNOME. Und er meinte halt, wenn man dort mitarbeitet in so einem Gremium, dann hat man halt eine bessere Möglichkeit aufzuzeigen, an welchen Stellen dieser Standard komplett unter aller Sau ist und wo es eben dann wirklich nicht möglich ist, irgendwelche Sachen zu programmieren. Na gut, ist halt auch eine Meinung. Dazu noch einen kurzen Hinweis. Ein relativ guter Artikel, der aber irgendwie in der Mitte aufhört. Oder ich habe Seite 2, den Link klickt da nicht gefunden, von Peter Glaser. Kann man auch mal googeln unter Technology Review, die Datenklimakatastrophe. Der da so ein bisschen Parallelen zieht zu diesem momentan hippen Klimathema und Datenschutz. Achso, und dann war noch, wir kommen gleich zum Thema, aber das fand ich auch interessant. Wir hatten ja hier mal, dass das Tor-Netzwerk abgefischt wurde auf Passwörter und dass es dann auch jemand mal veröffentlicht hat. Vermutet wurde sowas ja schon ziemlich lange, ne? Dass wenn Leute bewusst Anonymität suchen, dass sie dann vielleicht Sachen machen, die ja, wo sie halt nicht wollen, dass man rausfindet, wer das war. Und irgendwie müssen da Leute versucht haben, auf E-Mail-Accounts von irgendwelchen Behörden zu kommen. Und jedenfalls so ein Schwede, der hat 4 Tor-Exit-Nodes betrieben und hat dort den Traffic mitgeschnitten, hat sich angeguckt, was da rüberkam und hat dann eben genau solche Passwörter gesehen. die auf Mail-Accounts ging und hat daraufhin die Betreiber von diesen Servern angeschrieben, hat da nichts zurückbekommen und dachte dann, na, dann machen wir Full Disclosure. Und hat da so ein paar Beispiele gepostet. Irgendwer hat das jetzt als Hack of the Year betitelt. Ich meine, da reicht es vielleicht doch nicht ganz zu. Aber der hat jetzt auch Besuch bekommen von der Polizei, die also seine Rechner mitgenommen haben und so und die jetzt irgendwie vermuten, dass er da die ganzen Passwörter da geknackt hat.
Wie geknackt? Also ich meine,
es ist, weiß ich nicht, wie die sich das vorstellen.
Ist doch offensichtlich, was passiert ist. Warum muss man erst Rechner mitnehmen? Ich verstehe das nicht.
Na, weil diejenigen, die das entscheiden, ob das offensichtlich ist oder nicht, halt einfach nicht so viel Ahnung von Rechnern haben wie du. Das ist einfach das Problem.
Aber ich erwarte doch schon, dass von der Polizei da die kompetenten Leute kommen.
Ja, in 20 Jahren dann. Also wenn sich das durchsetzt wird. Aber das dauert leider auf dem Amtsweg alles ein bisschen länger.
Ja, die Franzosen, das muss man eigentlich auch erwähnen, die haben auch ein super Ding gelandet. Die wollen jetzt gegen die bösen Fallscherer damit vorgehen, dass sie denen die Internethähne zudrehen. Also sie wollen den Internetzugang sperren.
Meiner Meinung nach brennen ja da wegen gerade die Autos nie, weil ja zwei Kids irgendwie umgekommen sind.
Ja, ja.
Ja, das ja. Wurde ja. Schon betont,
Gut, machen wir wieder ein bisschen Musik, oder? Oder hast du noch was?
Ja, ich habe noch was, aber viel, ich... will eben jetzt nicht das ganze Zeug zur Vorratsdatenspeicherung hier mit. Ah doch, eine Sache noch, weil es so schön ist, Berlin. Wir wissen ja alle, es ist unsere Hauptstadt, die so unglaublich viel Geld nach dem Minus auf ihrem Konto hat. Und die haben sich, also zwei Sachen, die dort die spannend fand. Das erste war, die hatten irgendwann mal beschlossen, dass sie ihre IT-Infrastruktur auf Linux umstellen wollen. Das haben sie jetzt so ein bisschen abgeschwächt und haben gesagt, naja, wir müssen darauf achten, dass offene Standards eingehalten werden. Was man unter offenen Standards versteht, das zeigt uns Microsoft immer wieder. Also das sind Sachen, wo man für Geld sich den Standard kaufen kann. Aber die Berliner
Politik... Das zeigt übrigens auch die ISO. Wollte ich nur mal dazu sagen.
Gut, das ist jetzt keine... Stimmt, richtig. Das ist keine Microsoft-Erfindung. Die Berliner Polizei aber, die haben jetzt den Slogan rausgegeben, Weihnachtsgeld statt Windows. Die haben gesagt, die haben irgendwie die Schnauze voll von den Rechnern, die immer abstürzen, würden da lieber Linux sehen. Und von dem Geld, was man einsparen kann, sollten sie doch bitte den Polizisten das Weihnachtsgeld auszahlen, was sie irgendwie nicht kriegen. Ja, ja. Lustige Sache.
Ja, finde ich auch. Okay, Musik.
Wenn wir das mit der Musik, habe ich sonst noch was zur Überbrückung. Im Zweiten Weltkrieg haben sie ja viele versucht, deutsche Codes vom Militär zu knacken. Und da gab es jetzt eine neue Cypher-Challenge vom britischen National Museum of Computing. Und zwar haben sie den Colossus-Computer, der damals das Zeug dekodiert hat, nachgebaut. Es hat irgendwie 14 Jahre gedauert, warum so lange, weiß ich nicht. Und haben dann wieder Radiosignale in Europa durch die Luft geschickt. Und ein Deutscher hat das als erstes geknackt. Also das war die Challenge. Wer das...
Ja, aber die Colossus hat es dann auch geknackt.
Ja, aber irgendwie erst ein paar Tage später. Und der hatte es halt als erster geschafft.
Na, noch was Erfreuliches, ne? Der NDR stellt doch jetzt hier seine Teil seiner Berichte unter Creative Commons. Das fand ich echt cool.
Ja, das ist toll.
Ne? Kann man schön zu Hause Creative Commons oder auf seiner Webseite die NDR-Sendung einblenden. Finde ich super. So, Musi. Geht vielleicht. Nee, also es ist wirklich das Schlechteste, was ich ansonsten, falls jetzt keine Musik kommt, ich meine, könnte ich auch...
Ja, weiter. Ich sehe jetzt gerade, also die Uhr ist hier genau hinter mir. Fangen wir vielleicht damit an, dass wir unseren Gast vorstellen oder du dich vielleicht selbst vorstellst?
Ja, ich kann mich auch kurz selbst vorstellen. Also ich bin Rainer Thelm, ich bin vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hier eingeladen worden vom CCC hier in die Radiosendung. Und ja, wir möchten nochmal drüber reden, was denn die Vorratsdatenspeicherung überhaupt ist.
Vielleicht sagst du mal ganz kurz, der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, klingt der irgendwie vom Namen so ein bisschen pro?
Genau.
Vorratsdatenspeicherung.
Auf keinen Fall. Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung ist eine Bürgerrechtsorganisation, die sich jetzt so vor einem Jahr ungefähr gegründet hat. Das war ein lockerer Verbund von Internetnutzern und Bürgerorganisationen. Und da ging eben die Initiative auch teilweise eben vom CCC und von
engagierten Bürgerrechtlern.
Ja, klar, Internetnutzern und dem Föbert unter anderem. Das ist eine Datenschutzorganisation aus Bielefeld, die sich schon sehr lange Zeit mit dem Thema Überwachung und Privatsphäre beschäftigt. Und mit zunehmender Bedrohung durch die Vorratsdatenspeicherung hat sich natürlich jetzt diese Bewegung, sage ich mal, als Widerstandsbewegung
ist also größer geworden, das Ganze, oder?
Sie ist größer geworden. Das sieht man schon allein an den Zahlen der teilnehmenden Leute an den Demonstrationen gegen Überwachung.
Ich muss sagen, wie viel waren in Dresden? 200 oder 400?
Also bei der letzten Demonstration hatten wir 400 bis 500 Leute bei der Demonstration.
Finde ich bei 600.000 Einwohnern plus Umfeld, also Umkreis, nicht so berauschend.
Okay, das ist erst. Das hieß, für die Minusgrade war es in Ordnung. Irgendwie.
Ja, das stimmt natürlich.
Das ist richtig, hört sich erstmal nicht erst viel an.
Erstmal für die restlichen 600 oder 500, 1000 erklären, worum es überhaupt geht bei Vorratsdatenspeicherung. Ich meine, richtig, oder ein bisschen längerer Begriff ist ja präventive, verdachtsunabhängige Speicherung von Telefon, SMS und
Internet. Verkehrsdaten.
Verkehrs- oder Verbindungsdaten.
Ja, genau das ist eigentlich auch ein Problem, dass das Thema eben sehr komplex ist. Also es geht darum, dass die sämtliche Verbindungsdaten, Internet, IP-Adressen oder Mobilfunkverbindungsdaten, Telefon, Daten gespeichert werden sollen.
Also Verbindungsdaten ist jetzt, ich rufe dich an und dann speichern die, wen, also dass ich dich angerufen habe.
Gespeichert, dass du mich angerufen hast. Und wenn du mich vom Handy, also mobil, angerufen hast, dann auch deine Standortdaten und der Zeitpunkt des Anrufs.
Ja, und dasselbe halt auch für SMS, wann ich an wen eine SMS geschickt habe, von wo ich das gemacht habe. Dasselbe für Telefondaten, die ich jetzt so über mein normales Festnetztelefon mache. Wie sieht es denn bei VoIP, was so bei IP aus?
Das wird sicherlich auch mit inbegriffen sein. Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster rauslehnen, weil ich das so genau vielleicht nicht weiß. Da müsste man dann vielleicht nochmal genau nachlesen, was eben in diesem Gesetzentwurf drinsteht.
Dass sie dran arbeiten, da irgendwie Abhörstandards zu entwickeln, aber da wusste ich jetzt nicht genau, ob das wirklich Telefonabhören betrifft oder halt Verbindungsdaten.
Die in der deutschen Regierung, die wettern ja immer gegen Skype, weil Skype verschlüsselt ist. Was ja übrigens sehr positiv ist, habe ich jetzt mal gelesen, weil sonst würde Skype ganz schnell als Botnetz missbraucht werden. Ja. Ja, also die wettern dagegen und haben aber überhaupt noch nicht bei der Skype-Firma nachgefragt.
Genau,
weil die sagen von vornherein, wir verschlüsseln zwar und ihr kommt da nicht ran, aber wir arbeiten mit euch zusammen. Also wenn dann wirklich eine Anfrage
die
kommt.
Die Skype-Firma kennt ja der ein oder andere auch unter dem Namen eBay.
Stimmt.
Lustige Sache am Rande. eBay hat ja auch mal jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass sie doch nicht mehr ganz der Meinung sind, irgendwie die Milliarden, die sie da für Skype ausgegeben haben, dass sich das irgendwann mal rechnet. Aber gut, sei dahingestellt. Aber richtig, es ist immer so ein Argument, wir müssen jetzt den Bundestrojaner und solche Sachen unbedingt auf die Rechner installieren, damit wir Skype mithören können. Wobei es auch viele Alternativen zu Skype gibt, ne? Gibt es auch offene Standards, SIP und so.
Naja, aber das funktioniert ja nicht.
Ja, aber da gibt es.
Naja, das ist ja nicht der Hauptgrund, sondern es funktioniert einfach nicht bei jedem.
Ja, es gab am Anfang mit NAT Probleme, aber die Zeiten sind vorbei.
Genau, wir haben ja jetzt IPv6. Haha.
Ja, wir kamen ja schon lange. Nee, aber auch Thema. Mit IPv4 ist das. Genau, nicht mehr das Problem. Thema. Ja, und die hatten halt bei eBay noch gar nicht angefragt, ob die ihnen denn nicht das Zeug entschlüsseln wollen. Ja, aber zurück zur Vorratsdatenspeicherung. Es werden halt alles die Sachen aufgezeichnet. Das heißt, welche URLs ich mir angucke, also welche Webseiten.
Genau.
Was ja. Und das wird ja dann oft begründet mit, naja, das müssen wir jetzt machen. Wir haben jetzt also diese ganzen Kommunikationsnetzwerke und das gab es alles vor ein paar Jahren noch nicht. Und da müssen wir jetzt Schritt halten mit der modernen Zeit in der Strafverfolgung. Was mir jetzt nicht ganz so einleuchtet, weil es guckt ja jetzt niemand, welche Artikel ich in der Zeitung lese. Es guckt eigentlich auch niemand, welche Zeitung ich mir an einem Zeitungskiosk hole. Es guckt jetzt auch niemand, mit wem ich mich auf der Straße unterhalte oder schon protokolliert das. Ja, aber gut, wir
Aber
wollten
es
vielleicht
kann doch
erstmal.
heutzutage alles automatisiert werden. Du kannst ja deine Zeitung mit einer EC-Karte bezahlen.
Ja, aber ich gebe da immer den. Nein, Groschen ist es ja auch lange nicht mehr, aber den Euro lege ich immer so auf den Tisch.
Naja, die Argumentation ist ja so, dass einfach mal in den Zeitungen nicht die Kinderpornos sind und die Bombenbauanleitungen. Also wenn man jetzt nicht das Make-Magazin abonniert hat oder so.
Stimmt, das
Oder die
ist ja,
Taz.
es ist ja bei bestimmten Politikern immer so die Vorstellung, dass das Internet nur aus Bombenbauanleitungen und Kinderpornografie besteht, ne?
Es gibt ja das Gerücht, dass sich viele Politiker immer früh das Internet ausdrucken lassen, weil sie nicht wissen, wie sie den Browser bedienen.
Ja, aber also ich finde, das ist eben ein großes Problem, dass viele Politiker eben nicht in der digitalen Welt angekommen sind, überhaupt in der wir praktisch jetzt leben. Also wir haben nun mal die Technik und bei manchen Politikern habe ich eben den Eindruck, dass sie in den 80er Jahren technisch gesehen festhängen. Und das ist natürlich ein Problem, wenn sie kompetent über die Gesetze beschließen sollen, die eben diese Gesellschaft betrifft. Ne?
Ja, da finde ich Herrn Klose als den totalen Vorreiter, der auf der CeBIT bezöge, dass er mit Mühe und Not sein Handy bedienen kann. Also Hut ab, wenigstens einer ist offen.
Ja, hatten wir ja auch schon ein paar Mal. Diejenige, die es ja nur wirklich zu verantworten hat, die Frau Tsipras, Bundesjustizministerin, das ist ja auch die Frau, die mal von diesen zwei kleinen Mädchen da im Frühstücksfernsehen interviewt wurde und jetzt nicht richtig wusste, was sie da mit Webbrowser meinten, als sie da zwei verschiedene oder so aufzählen sollte. Ja, aber ich finde das auch, dass es eben ein Riesenproblem ist, dass die zwar immer es irgendwie schick finden, alle drüber zu reden, aber nicht wirklich verstehen, was Internet ist. Also solche Begriffe wie, das ist jetzt die Terror-Fernuniversität oder irgendwie so, das ist auch Fernuniversität für ganz, ganz viele andere Sachen und
Fürs Hacken zum Beispiel.
zum Beispiel fürs Hacken, aber ja, ich meine, wer die Wikipedia durchguckt, der sieht, dass die Bombenbastelanleitung jetzt nicht so der Superfokus im Internet ist. Wenn man aber dem Schäuble oder so manchmal zuhört, dann hat man eben genau diesen oder zumindest erzählen die das. Eine andere Sache noch vielleicht dazu, wenn wir gerade so dieser, was uns immer gern erzählt wird, die Terroristen, vor denen müssen wir uns jetzt beschützen. Wie viel Terror Toten
Anschläge gab
hatten wir
es so die
eigentlich jetzt?
letzten 10 Jahre? Ja, das frage ich auch
Einen,
öfters.
nämlich das Telekommunikations, Geheim nee, wie heißt es? Fernmeldegeheimnis.
Ach genau, das wurde angegriffen. Ja, es wird eben dann immer gern hochgehalten und das kennen wir ja von Fall des Bankgeheimnisses. Ne, also das war ich auch nochmal ganz wichtig. Vorratsdatenspeicherung ist ja jetzt nicht ein Ding, sondern das ist ja eins von vielen, also einer von vielen Bausteinen, die momentan uns hier in so Richtung Überwachungsstaat führen.
Ja, richtig. Also es ist ein Puzzleteil in einer ganzen Reihe von Überwachungsmaßnahmen, die jetzt auf uns zukommen oder die teilweise eben schon verabschiedet sind. Da denke ich zum Beispiel an den großen Lauschangriff, der 1998 schon verabschiedet wurde.
Und wieso habt ihr
Und
euch jetzt speziell auf die Vorratsdatenspeicherung eingeschossen? Ist das jetzt das Schlimmste oder warum?
Vorratsdatenspeicherung deshalb, weil das Thema natürlich jetzt gerade aktuell ist. Also wir hatten jetzt am 9. November wurde das Gesetz durch den Bundestag gewunken mit ich glaube 4 Gegenstimmen von CDU, CSU und 7 Gegenstimmen von SPD und
Wobei man da ja Sachsen hochhalten muss. Also das fand ich interessant. Ich habe jetzt leider den Namen nicht hier.
Also der Wolfgang Gunkel, Abgeordneter aus Sachsen, der hat auf jeden Fall dagegen gestimmt.
Genau, der ist aber so ganz weit aus dem Osten. Und bei dem fand ich lustig.
Die Vorgeschichte.
Der ist
Polizeidirektor und Polizeipräsident. Ich glaube, genau, eins von beiden ist er aktuell und eins ist von...
Ja, wenn man bei ihnen auf Nebeneinkünfte klickt, dann kommt da einfach gar nichts. Also der beschäftigt sich wirklich mit Politik wahrscheinlich noch und guckt, was er da unterzeichnet. Und genau, der hat dagegen gestimmt. Also Respekt dafür.
Also gerade zu Wolfgang Gunkel kann ich vielleicht noch eine Anekdote erzählen, die uns beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung hier besonders eben aufgefallen ist, beziehungsweise weil wir damit teilweise auch involviert waren. Also wir haben sozusagen eine kleine Lobbyaktion im Vornherein gemacht. Und zwar hatte der Herr Gunkel an einer Podiumsdiskussion teilgenommen. Und wir haben ihn dann eben nach dieser Diskussion mal aufgeklärt über Vorratsdatenspeicherung. Also es ging in dieser Podiumsdiskussion auch um das Thema Terrorismus und Terrorismusbekämpfung und um Maßnahmen dagegen. Und wir hoffen eben, dass dieses Gespräch eben ihn auch nochmal vielleicht zum Nachdenken bewogen hat, sodass er sich doch nochmal aus vernünftigen Quellen informiert hat zu dem Thema. Also so viel zur Möglichkeit, noch Einfluss zu nehmen auf politische Geschehnisse.
Genau, eine andere Möglichkeit, mit Politikern, ich will jetzt nicht sagen ins Gespräch, aber in so einen kleinen Gedankenaustausch zu kommen, haben wir auch dem Internet zu verdanken, abgeordnetenwatch.de. Das ist halt so eine Seite, wo man so Fragen stellen kann an Abgeordnete und wenn die denn dann dazu kommen, aber das machen einige doch schon ziemlich häufig, antworten die auch drauf. Und da ging es halt auch zum Thema Vorratsdatenspeicherung echt heiß her. Und das lohnt sich wirklich, da mal ein bisschen rumzustöbern. Also Wifispitz kann ich echt nur empfehlen. Da kommen dann so Sprüche wie, ja, leider konnte er da gerade nicht. Also der war irgendwie verhindert wegen irgendwas. Ist jetzt wertfrei. Aber er hätte natürlich dafür gestimmt. Und selbst wenn es jetzt nicht gegen die Terroristen ginge, dann hätte er trotzdem dafür gestimmt. Und da haben also ganz viele Leute gefragt, ja, warum denn? Ja. Ich habe nicht eine Antwort gefunden, wo er da mal irgendwie so ein bisschen wirklich drauf eingegangen ist. Lustig bei ihm fand ich auch, wenn er wurde also gefragt, warum denn jetzt Politiker und ich glaube Priester waren es, also Geistliche, die sind halt ausgenommen von der Vorratsdatenspeicherung. Weiß ich auch nicht so richtig, wie man das jetzt technisch umsetzen will.
Richter und noch irgendwie Bauer.
Ja, also es gibt bestimmte Berufsgruppen, ja. Die eben von Amts wegen ein Geheimnis tragen wollen und ja, Ärzte zum Beispiel.
Genau, aber Ärzte und Journalisten und da gibt es ja auch viele, also ich finde es ja ein Skandal, wo Journalisten abgehört wurden in der letzten Zeit.
Ja, natürlich.
Also um vernünftig frei zu scheren, muss man jetzt bloß Politiker werden.
Ich meine, also mir bleibt auch manchmal die Sprache weg, also wenn man die Nachrichten alle liest, ich komme manchmal auch nicht mehr mit dem Lesen hinterher, so schnell wie irgendwelche Ideen schon wieder sprießen oder Gesetze verabschiedet werden.
Na, machen wir doch da gleich mal den Einstieg in, was denn dann da so draus wird mit dieser ganzen Superüberwachung.
Erstmal, wann geht das los? Wo liegen denn die Gefahren für jeden? Das würde ich mal so mal ansprechen.
Erstmal, wann geht das los? Wann
schneiden die Tage mit? Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Also es ist angedacht, die ab 1. Januar 2008 einzusetzen. Und der Gesetzesentwurf ist wohl jetzt soweit, dass der Bundesrat den noch unterzeichnen muss. Wobei es da auch schon wieder als Anmerkung gibt, dass der Länderkammer das schon wieder nicht teilweise nicht weit genug geht, die Vorratsdatenspeicherung sogar.
Na, also da sieht man halt, wo die Reise hingeht. Es wird immer am Anfang der Terrorist vorgehalten und wenn es jetzt mit dem Terroristen nicht richtig klappt, dann ist es der Kinderschänder.
Genau. Und jetzt
Wird immer mit kleinen Schritten angefangen. Also wir machen das ja jetzt nur ein halbes Jahr und dann wird immer so gesagt, ja wieso, das wird so und so alles schon gespeichert. Es wird eben noch nicht alles gespeichert. zu Abrechnungszwecken wird dann immer gesagt, also so 3 Monate ungefähr.
Ja, und wer eine Flatrate hat, der braucht dann nicht abgerechnet zu werden
eigentlich. Genau, da gibt es auch Urteile, die dann den Providern direkt untersagen, solche Sachen mitzuspeichern. Also sowas wird dann immer gern vorgebracht. Nur ist es eben in Wirklichkeit nicht so. Und der Bundesrat jetzt will eben die nächste Gruppe von Leuten, die an diesen Daten interessiert sind, mit ins Boot holen. Und das ist, was immer so landläufig unter Content-Mafia gehandelt wird. Also das sind
die Inhaber der Urheberrechte.
Das sind Rechteverwerter von ja, Film, Musik.
Ja, und die reiben sich halt schon gewaltig die Hände gerade.
So ein Zeug. Die wollen also den bösen, bösen Fallscherern da an...
Ja, also da habe ich jetzt so noch einen Umweg machen über was für wie klagen. Das hat eine Weile gedauert.
Von denen habe ich jetzt gar nicht so viel gehört. Aber der Bundesrat denkt ja selber darüber nach,
genau,
das Ding also recht zugänglich zu machen.
Der Bundesrat findet die Vorratsdatenspeicherung so katastrophal, wie es jetzt schon verabschiedet ist, eigentlich noch zu weich und sagt, müssen wir doch den Rechteverwertern da irgendwie noch eine einfache Möglichkeit geben, um auf diese Daten zuzugreifen. Was mich nochmal interessiert an der Geschichte ist, wer speichert denn dann die Daten? Ist das irgendwie, dass sie verschlüsselt irgendwo mit besonderem Zugriffsschutz liegen oder ist das einfach, dass die Provider da auf ihren Kisten das Zeug zu speichern haben und wenn es dann die Zypris interessiert, dann kommt die vorbei und sagt, ich hätte jetzt gern von dem und dem die Daten?
Nein, also meines Wissens nach ist das eben so, dass die Provider die Daten selbst speichern müssen und auch selbst für die Sicherheit dieser Daten verantwortlich sind, sozusagen.
Und was denn, wenn denen da Records verloren gehen?
Inwiefern verloren gehen?
Hoppla. Na, wie bei der Bundeswehr, dass da halt eben wichtige Daten aus Versehen vom Bandroboter aufgegessen werden.
Das passiert nicht. Das ist nicht vorgesehen von dem Gesetz.
Okay.
Also da war ja die News, dass in so einem atomsicheren Bunker hat der Bandroboter rein zufällig in die Aufzeichnung von irgendwelchen Afghanistan-Einsätzen von 99 bis irgendwann, oder nee, ich weiß nicht genau, wenn man, aber jedenfalls über ein paar Jahre einmal reingebissen und da waren alle Daten weg. Ja. Nee, aber das bedeutet, wenn ich jetzt selber Provider bin, also ich mache jetzt zum Beispiel, betreibe meinen eigenen Mail-Server, dann muss ich ab 1.1. meine Vorratsdaten speichern.
Genau, dann und bist du wenn ich jetzt, dazu verpflichtet.
Und wenn ich jetzt meinen Freunden, Familienangehörigen halt sage, okay, also das kostet, also das mache ich gerne, ihr habt ja ein E-Mail-Postfach, dann wäre ich halt dazu gezwungen, meine Verwandten zu, ich sag mal, ist erlaubt zu beschnüffeln.
Ja, richtig. Also dieses Gesetz schließt ausdrücklich Privatpersonen auch mit ein, die Dienste anbieten.
Im Chat kam vorhin nochmal die Frage nach der Kinderpornografie, wie man denn dann noch dagegen vorgehen soll?
Ja, dazu muss man eigentlich sagen, dass dass ja die bisherigen Ermittlungswege, die bisher ausgeschöpft werden, auch nicht auf Vorratsdatenspeicherung oder dergleichen zurückgreifen. Das heißt, konventionelle Ermittlungsmethoden sind natürlich etabliert und
genügen.
Ja, natürlich. Also
das wurde ja auch eingeschätzt.
Es gibt auch eine Statistik vom...
Meinst du das, dass die Vorratsdatenspeicherung ungefähr 0,6 Promille
ja, genau.
mehr Aufklärungsquote bringt?
Genau, also das war eine Studie vom BKA direkt und die haben irgendwie festgestellt, dass eben durch vermehrte Speicherung nur ein ganz minimaler Prozentanteil von Straftaten mehr vielleicht aufgeklärt werden. Vielleicht. Sie wissen es nicht.
Ja, und man findet Raubkopierer und neugierige Beamte können immer mal nachschauen, was so die interessanten Leute gemacht haben.
Ja, natürlich. Also das Missbrauchspotenzial ist natürlich unheimlich erhöht durch solche Maßnahmen. Also wenn die Daten, das ist eben das Problem, wenn die Daten erstmal da sind, dann gibt es auch Leute, die diese Daten nutzen wollen. Also das
Interesse. Ja, aber das finde ich halt gerade cool, weil dann würde halt auch rauskommen, dass irgendwie Abgeordnete 80% ihrer Zeit mit Pornosurfen zubringen.
Was der Vermutung ist.
Ja.
Noch.
Nee, aber und, genau
die außerdem ist genau mit den Koks auf Toiletten des Bundestages?
Ja, so ähnlich.
Und außerdem aber genau, die sind ja jetzt auch eben, sind ja ausgenommen. Ja.
Ja, die kriegen dann wahrscheinlich einen eigenen IP-Range, der dann nicht gelockt werden darf.
Ja, das denke ich auch.
127.001.
Genau, und wer bezahlt das jetzt alles? Ich meine, da wird ja jetzt viel gespeichert und viel hin und her gehört. Wer bezahlt das denn jetzt eigentlich alles? Und was kostet das so? Weiß man da was?
Naja, dadurch, dass das die Provider natürlich speichern müssen, werden die das natürlich an ihre Kunden weitergeben. Das heißt,
Moment, wir bekommen das vergütet vom Staat.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und umso länger bestimmte Sachen, also gut, verdächtige Leute... Gut, also zahlt
der Steuerzahler.
Ja, eben. Also
zahlen ja, und die bekommen dann pro Stunde... Abhören? Ach nein, das war TKÜV.
Pro gespeicherten Tag irgendwie so. Das war nicht wenig gewesen. Und jedenfalls für Leute, die verdächtig sind irgendwie, wenn da die Daten länger gespeichert werden, da gibt es ja dann noch Aufschlag. Ja,
also das ist also auf jeden Fall eine größere...
Provider mehr an Leuten, die halt irgendwie jetzt Terroristen sind oder so.
Wenn es da wirklich zu so einer, wie heißt das, Zugriffs... Keine Ahnung, die Bürokratie wird, ist ein seltsam. Aber sie bekommen dann... mehr Geld pro Stunde als ein DSL-Anschluss kosten würde. Genau, als ein DSL-Anschluss im Monat kosten würde. Heißt, das lohnt sich für die und man wird gleich noch ein paar unliebsame, traffic-erzeugende Kunden los.
Ja, ist also ein gutes Geschäftsmodell.
Ja, das hat sich da schon so richtig gedacht. Ja.
Ja, machen wir vielleicht mal ein zum Thema passendes Lied.
Swift-Datenübermittlung, Terrorismusbekämpfungsgesetz, präventive Telekommunikations- und Postüberwachung, Rasterfahndung, Satellitenüberwachung, Kfz-Kennzeichenerfassung, biometrische Ausweise, BND-Skandale, Fluggastdaten.
Wir wollen die Fahndung Chips weiter perfektionieren.
Automatisierte Kontenabfrage.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren. Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung, dass wir eben nicht willkürliche Kontrollen machen, sondern jetzt sage ich das mal salopp, diejenigen kontrollieren, die so ausschauen, als ob sie eine Kontrolle dringend bedürfen. Sowas gibt es.
Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle muss natürlich sein. Kontrolle.
Die Menschen erwarten von uns natürlich eine Antwort.
Jeder ist verdächtig.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Kann ich nur sagen, da träumt man.
Ob die Daten geeignet wären, die Täter zu fassen, weiß kein Mensch.
Doch reagiert die Politik nicht, dann bekommen wir sofort den Vorwurf, wir würden die Gefahr unterschätzen und nicht das Notwendige tun, um die Menschen zu schützen.
So nah die Gefahr, so nah die Gefahr.
Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren, indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren, auch mit elektronischer Datenvereinbarung. Wir wollen die Fahndung weiter perfektionieren.
Kontrolle.
Indem wir verdachtsunabhängig alle kontrollieren.
Kontrolle.
Überall. Auch nach diesem Kompromiss wird es möglich sein, über Monate hinweg minutiös nachzuvollziehen, wer wo im Internet gesurft hat.
Ja, wir haben uns also am Anfang doch wieder ziemlich lange verquatscht. Jetzt sind es nur noch 5 Minuten. Was mich jetzt nochmal interessiert, wenn ich das jetzt nicht so toll finde, dass also der Staat jetzt anfängt, hier verdachtsunabhängig von mir Verbindungsdaten aufzuzeichnen, also sozusagen mein letztes halbes Jahr, dass ich mich irgendwo virtuell bewegt habe und das wird ja immer mehr, zu speichern. Was kann ich denn jetzt noch machen? Kann ich bei euch mitmachen?
Ja, es ist eine Verfassungsklage gegen die den Gesetzesentwurf oder gegen das dann verabschiedete Gesetz der Vorratsdatenspeicherung. Und mit dem Ziel natürlich, das Gesetz zu kippen. Wir hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Und ja, da könnte man sich auch noch beteiligen. Da müsste man eine Vollmacht unterschreiben.
Da gibt es aber eine Frist, bis wann?
Da gibt es eine Frist bis zum 24. Dezember, genau.
Weihnachten.
Und, wer das noch machen möchte, auch unter der Adresse, also www.vorratsdatenspeicherung.de. Ja, die Sache ist, ich meine, die Leute kommen schon, also es ist sehr viel Arbeitsaufwand, jetzt diese ganzen Vollmachten noch zu bearbeiten, aber also macht das ruhig.
Kostet mich das was? Gehe ich da ein Risiko ein?
Nein, das kostet nichts. Die Klage ist spendenfinanziert. Das ist eben wirklich nur, dass man mit seinem Namen für diese Vollmacht steht und dann eben als Mitkläger geführt wird.
Und wie viele Unterschreiber gibt es schon?
Es gibt bis jetzt 13.000 bestätigte Kläger. Und ja, das, also alleine die Zahl sagt doch schon sehr viel aus, denke ich.
Das kostet eine Briefmarke und einen Briefumschlag, oder?
Ja.
Ja.
Oder ein Fax, glaube ich, oder? Ja. Auf jeden
Fall. Ja, ich habe zuerst gedacht, es reicht, wenn ich mich da online eintrage, aber also wie bei einer Unterschriftenliste.
Ja, auf jeden
aber
Fall, so ist es nicht. Was ihr noch machen könnt, auf jeden Fall, oder machen solltet, ist, informiert euch, informiert eure Verwandten, keine Ahnung, meinetwegen Oma, Opa, Mutti, Vati.
Genau,
redet auf jeden Fall darüber, weil das Thema ist ungeheuer wichtig.
Klärt die Leute auf.
Ja. Sonntags am Kaffeetisch, wenn die ganze Familie zusammensitzt, frag doch mal, wer schon von Vorratsdatenspeicherung was gehört hat.
Beteiligt euch demokratisch, macht Politik, keine Ahnung, tretet in Parteien ein, auch wenn es blöd ist.
Ja. Welche denn?
Welche? Ja, also es gibt ja zum Beispiel die Piratenpartei, die sich da ziemlich engagiert in der Richtung. Das ist eine sehr neue Partei. Vielleicht ist das ja mal eine Möglichkeit.
Na, oder gerade in die schlimmen Parteien eintreten, einfach, dass oder man denen mal genau, da ein bisschen Kompetenz in der Hinsicht.
Aber wählt sie bitte nicht, denn sonst werden sie nur noch in ihren Maßnahmen bestätigt. Ne? Ja, ihr könnt auch Abgeordnete anschreiben, wenn ihr Ahnung habt und meint, sie von irgendwas überzeugen zu können.
Genau. Man kann sogar Treffen mit denen ausmachen.
So. Und genau. Und geht demonstrieren, wenn wieder Demonstrationen angesagt sind. Also dieses Jahr vielleicht nicht mehr, aber dann, ich denke, da wird es in Zukunft, wenn die Sache so bleibt, noch Demonstrationen geben, auf jeden Fall.
Ja, wie gesagt, ist auf alle Fälle noch nicht beendet, würde ich sagen. Das sieht noch lang Schweif hinter sich.
Ja. Ich würde da nochmal auf Abgeordnetenwatch hinweisen, wo man ja auch die Leute anschreiben kann und womit man halt auch sehr, sehr transparent seine Meinung kundtun kann. Da
sieht man auch, wer wie abgestimmt hat.
Genau, das ist da alles gelistet. Man sieht auch, wer welche Nebeneinkünfte so erzielt und wo arbeitet. Sehr schön gemacht. Jetzt ist dummerweise echt die Zeit viel zu knapp, darauf richtig eingehen zu können. Für die Leute, denen jetzt André H. nichts unbedingt sagt, unbedingt danach mal die Suchmaschine darauf ansetzen. Das BKA ermittelt ja gegen die sogenannte militante Gruppe. Das sind halt Leute, die Bundeswehrfahrzeuge angezündet haben und das wollen wir jetzt ja auch nicht irgendwie gutheißen oder sonst was, aber man muss eben ein bisschen den Rahmen sehen. Und da stützen sich halt mittlerweile die Ermittlungen auf Akten der DDR-Staatssicherheit, also auf Stasi-Akten. Das Ganze geht weiter. Das ist halt... Oh, Zeit ist vorbei. André H., unbedingt mal die
Das war Penta-Radio www.zitradition.de.
Zu Gast.
Das ist 23 Uhr.
Ja.